mit sehr besonderen Dingen, das kann man allerdings behaupten. Ihr hört mich alle ohne Probleme. Ich hatte vorhin ein bisschen Verbindungsprobleme. Ich hoffe, es klappt jetzt wieder und ohne Unterbrechung. Ja, es ist eine sehr besondere Haftara. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand zuhört, der die Haftara besonders gut kennt. Also jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Respekt vor diesem Text. Es ist eine Haftara aus dem Buch Jeskel. Und wir sind uns ja alle darüber einig, dass der Prophet Jeskel nicht nur ein einfacher Text ist. Und wir hatten zwar manchmal schon die Situation, dass wir in Kapiteln von Jeskel gelandet sind, die so kompliziert dann auch wieder nicht waren, weil das ganze Buch ist natürlich nicht einheitlich. Aber heute ziehen wir das große Los, dass wir mitten in einen Teil von Jeskel hineinspringen, der zu den besonders schwer verständlichen Teilen des Buches Jeskel zählt. Wir waren schon einmal mit einer anderen Haftara in der Nähe dieses Textes. Und zwar hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit die Haftara zu Parashat HaChodesh, die in Jeskel im 45. Kapitel, Ende des 45. Kapitels ist, wo wir schon ungefähr in dem Bereich waren. Jetzt sind wir kurz davor. Das ist eines der Dinge, die man mit Haftarot halt erlebt, dass man im Laufe des Jahres auch herumspringt in den Texten der Prophetenbücher. Und es durchaus sein kann, dass man früher schon einen Text gelesen hat, der in diesem Buch weiter hinten war. Und wir jetzt einen Text lesen, der ein bisschen weiter vorne ist. Ich habe schon manchmal erwähnt, dass eine gewisse Schwierigkeit bei Haftarot auch einfach darin liegt, dass man mittendrin einsteigt und man vielleicht ein bisschen einen Kontext brauchen würde. Worum geht es da eigentlich? Die Haftara zu Parashat Emor beginnt bei Jeskel 44,15. Aber da beginnt sie eben mitten in einer größeren Sektion des Buches Jeskel, die davon handelt, dass auch Jeskel die große Vision hat von der Errichtung des letzten Tempels. Ich sage jetzt deshalb letzter Tempel, weil wir zählen in das dritten Tempel, aber zur Zeit von Jeskel hätte es ja noch der zweite Tempel sein können, idealerweise sein sollen, auf den das alles zugetroffen ist. Und dieser ganze Abschnitt hat die Eigenschaft, dass er einerseits relativ detailliert beschreibt, viele Details, wodurch das Ganze einen konkreten Geschmack bekommt. Das ist nicht irgendwie, naja, es wird einmal wieder einen Tempel geben, es wird einmal eine Erlösung geben und nichts Genaues weiß man nicht. Es wird zum Teil sehr detailliert beschrieben und hat dadurch einen eher konkreten Beigeschmack. Und gleichzeitig ist die Beschreibung so, dass wir sehr vieles einfach auch gar nicht verstehen. Oder manche Details Fragen aufwerfen, wo man vielleicht am Schluss mehr Fragen hat, als man Antworten hat. Oder wo es verschiedene Antwortmöglichkeiten selbstverständlich geben kann. Das heißt, wir haben beides. Wir haben sowohl ein Bild, das dermaßen detailliert ist, dass es etwas Echtes hat. Also die messianische Zeit und einen dritten Tempel, das wird so konkret dargestellt, dass irgendwie klar ist, das gibt's, das kann passieren. Das ist nicht irgendwie eine Luftblase, sondern das ist sehr konkret. Und gleichzeitig ist es auch etwas, das für uns ein bisschen weit weg ist, weil wir im Detail nicht alles verstehen. Und ein Bild bleibt, das ein bisschen unscharf ist. Es gibt, wir haben das schon mit dem anderen Kapitel von Jeheskel bei Parashat Chachodesh gesehen, es gibt eine Gemara in Masechet Makot, Entschuldigung, Menachot, in Masechet Menachot, auf Seite Mem Hei Aleph, wo Rabbi Jochanan zu zwei Sätzen gleich in Buch Jeheskel sagt, ja, die sind schwierig, die wird uns eines Tages der Prophet Eliyahu erklären. Also, wir müssen gar nicht hergehen und den Anspruch erheben, in diesem Text jetzt wirklich alles zu verstehen. Der eine Satz, der zweite dieser beiden Sätze, werden uns allerdings heute wieder begegnen. Den ersten hatten wir in Parashat HaChodesh und wir werden auch eine relativ konkrete Lösung auch sehen nach einer anderen Meinung. Schauen wir mal, worum es geht. Also, wir sind inmitten dieser Vision vom letzten Tempel. Der Prophet Jeheskel hat jetzt einen völlig anderen Schwerpunkt, wenn er von der messianischen Zeit spricht, als das, was wir von Jesaja kennen. Jesaja redet ja auch irrsinnig viel von der messianischen Zeit. Also könnte man die beiden auch ein bisschen vergleichen. Und man sieht auf den ersten Blick, dass das völlig unterschiedliche Herangehensweisen, völlig unterschiedliche Darstellungen sind. Bei Jesaja steht im Vordergrund das großartige, wundervolle einer Zeit, in der auf einmal alles passen wird. Es wird einfach alles super sein, es wird Frieden sein, wir wissen Schwerter zu Pflugscharen. Es gibt dann auch diese Bilder von Menschen, die zum Tempel strömen werden und alles super. Jeheskel legt die Betonung, wenn er jetzt die messianische Zeit und den Betamikdash beschreibt, auf Regeln. Da gibt es einen ganzen Haufen Details und Regeln, die wichtig zu beachten sind und wo man auch vorsichtig sein musste einzuhalten. Und ich halte es für bemerkenswert, dass ja nicht nur eines der beiden Bücher da ist, sondern wir haben im Tanach beide Teile. Und übrigens, der Jesaja war vorher da, was ich auch ein bisschen interessant finde. Man kann natürlich sagen, jeder hat auch das gesprochen, was in seiner Zeit gerade aktuell war, selbstverständlich. Aber zur Zeit, wo Jeheskel auftritt, wird das, was Jesaja prophezeit hat, einigermaßen als bekannt vorausgesetzt. Das heißt, es war zuerst der Prophet da, der vielleicht mehr die motivierende Seite hatte, der mehr darauf hingewiesen hat, was alles möglich sein wird, wenn ihr es jetzt richtig macht und wenn ihr die Kurve kratzt und noch rechtzeitig Tschuwa macht, was alles möglich sein wird in dieser großartigen Zeit. Und dann kommt derjenige, der sagt, aber Moment einmal, da müssen wir jetzt ganz, ganz viel aufpassen, weil da gibt es viele Dinge auch zu beachten und ganz so einfach wird das nicht. Wir haben schon, wie wir uns angeschaut haben, die Haftarah zu Parashat HaChodesh, gesehen, dass die Beschreibung, die Jeheskel hier bringt, eine ist, die den Tempel ein bisschen stärker abgesondert darstellt. Von der breiten Bevölkerung, von einem Betrieb, wo jeder jederzeit ein- und ausgehen könnte, als wir das auf den ersten Blick vielleicht vorher erwartet hätten. Wir haben damals gesehen, dass es so ausgeschaut hat in jenem hinteren Kapitel, dass der Tempel gar nicht jedes Mal offen ist, gar nicht für alle so gleichermaßen zugänglich sein dürfte und das Heiligtum also eher ein bisschen geschützter und abgeschirmter dargestellt wird. Das werden wir auch jetzt ein bisschen sehen, nämlich, dass da nicht einfach jeder zu jeder Zeit irgendwie reingehen kann und machen kann, was er will. Unmittelbar bevor unsere Haftarah einsetzt, also am Ende von Kapitel 44, am Anfang von Kapitel 44, weil unsere Haftarah setzt ein bei 44,15, unmittelbar vorher, bei 44,9, ist ein kleiner Absatz, der eigentlich inhaltlich ganz gut dazu passen würde und wo wir uns fragen können, warum ist das nicht in die Haftarah hineingekommen. Da werden beschrieben, dass sogenannte Bnei Nechar, Fremdlinge, aber das können auch jüdische Leute sein, die sich fremden Werten angeschlossen haben, Unbeschnittene des Herzens, dass die nicht in den Betamikdash sollen. Und dann ist die Rede von Leviim, die wir dann eigentlich als Kohanim identifizieren, die ihre Aufgaben nicht richtig erfüllt haben, die sich entfernt haben vom richtigen Weg. Und weil sie das gemacht haben, sollen sie jetzt nicht mehr als Kohanim amtieren, sondern unter Anführungszeichen nur mehr die Dienste ausüben, die Leviim, die keine Kohanim sind, auch ausüben können. Nämlich das Heiligtum zu hüten und zu bewachen. Ich habe da jetzt vorhin gesagt, unter Anführungszeichen nur, weil ich mich frage, ob das wirklich so böse zu lesen ist, wie es auf den ersten Blick liest, oder ob das nicht vielleicht auch etwas ist, wo man sagen kann, na okay, du hast da immer noch eine sehr große Aufgabe, weil das Heiligtum zu bewachen und zu hüten ist ja auch nicht gerade eine kleine Sache. Und dann setzt unser Haftarah aber ein mit jenen Kohanim, die jetzt sozusagen die Guten sind. Also unser Haftarah handelt von Kohanim. Das haben wir jetzt schon bemerkt. Unser Haftarah handelt von Kohanim. Wir haben gerade gelernt, dass die Parasha davon redet, dass eigentlich das ganze Volk involviert ist. In der Haftarah bekommen wir jetzt, zumindest auf den ersten Blick einmal, das Gegenstück. Die Haftarah handelt von Kohanim. Und jetzt die Kohanim Netzadok. Das ist der Anfang der Haftarah, Jecheskel 44,15. Der Kohanim Halevi'im Netzadok Asher Shamru et Mishmeret Mikdashi. Die Kohanim aus dem Hause von Zadok. Es gab einen gewissen Zadok und es gibt Kohanim, die stammen von dem Zadok ab. Die waren offensichtlich die Braven und die Guten die ganze Zeit. Die haben ihren Dienst richtig gemacht und haben das Heiligtum gut gehütet. Und die werden jetzt also weiterhin dienen. Man hat jetzt einerseits rein von dem einfachen Wortsinn, sind die Bnei Zadok ein Familienzweig innerhalb von Kohanim. Aber man hat hier auch ein bisschen das Gefühl von einem Wortspiel. Zadok und Zedek. Also jene Kohanim, die sich auf die Seite der Tzadikim, auf die Seite von Zedek geschlagen haben. Und jetzt beschreibt der Text, was die alles zu beachten haben. Und da gibt es ein paar Stellen, die sind für Kommentare insofern schwierig, als sie zumindest beim ersten Lesen den Eindruck erwecken, dass sie nicht ganz mit dem zusammenpassen, was wir kennen an Halachot aus der Torah über Kohanim und Tempel. Und es gibt da im Wesentlichen bei den Kommentaren zwei Zugänge. Es gibt einen Zugang, die versuchen, den Text dann eher ein bisschen draschiger zu deuten und dadurch vermeintliche Widersprüche doch zu versöhnen und sagen, es passt eh alles. Und es gibt auch Kommentare und der hier der Vorreiter und der berühmteste ist der Radak, von dem ich übrigens immer wieder recht ein Fan bin bei Propheten, also es ist schon bekannt, wo ich stehe. Der Radak, Rav David Kimchi, sagt, dass hier sehr wohl ein paar Sachen sind, die über das hinausgehen, was wir eigentlich bisher erwartet hätten, rein aus der Torah an Halacha. Nicht in der Form, dass die Halacha aufgehoben werden könnte, weil das kann sie offensichtlich nicht, aber dass gewisse Anforderungen für die Kohanim im dritten Tempel dazugekommen wären, das ist durchaus plausibel. Also, das sind die beiden Zugänge, die man hier für diesen Text hat. Ich zeige ein kleines Beispiel. Ich zeige ein kleines Beispiel, wo wir auch gleich sehen, dass man hier manche Sachen verschieden lesen kann. Es heißt hier in Vers 22, Haftbett, dass die Kohanim nicht nehmen sollen eine Witwe oder eine Geschiedene zur Frau, sondern eine Jungfrau aus dem Hause Israel. Und dann steht, Veha almana asher tie almana mikohen yikachu. Und eine Witwe, die sein wird, eine Witwe von einem Kohen, ich übersetze das jetzt einmal so, die können sie nehmen. Jetzt, wir wissen alle, dass ein Kohen, der kein Kohen Gadol ist, eine Witwe heiraten kann. Also was ist ja das Problem? Hier scheint es eine größere Einschränkung zu geben. Und das könnte ja sein. Aber der Satz kann auf zwei verschiedene Arten gelesen werden. Ich habe hier vor mir die Artskoll-Übersetzung, die übersetzt das nach einer Lesart und sagt, a widow who is only widowed, some Kohanim may marry. Die lesen das Mi Kohen, wer einige von den Kohanim, jemand, der von einem Kohen ist, kann das machen. Es sollten nicht zu viele machen. Das ist die eine Variante, es auszulegen. Die andere Variante, es auszulegen, ist es zu lesen, Almanami Kohen, eine Witwe eines Kohens können sie nehmen. Das heißt, sie können nicht irgendeine Witwe nehmen, wie das vielleicht bisher der Fall war, sondern in jenen Zeiten können sie nur eine Witwe nehmen, die eine Witwe eines Kohens ist. Also, das ist ein Beispiel für diese Stellen, die der Text hier hat, wo auf den ersten Blick nicht ganz klar ist, wie das mit dem zusammenpasst, was wir eigentlich erwarten würden und wo es dann verschiedene Lösungen gibt. Jetzt ist aber natürlich die Frage, worauf soll das Ganze hinauslaufen? Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Es wird dann beschrieben, dass diese Kohanim, um die es jetzt geht, die sollen auch besonders hüten die Lehren und unterrichten. Es wird auch betont, dass sie auf die Heiligung des Schabbat achten sollen und sich nicht mit einem Leichnam Tamé machen dürfen und so weiter. Und wir haben hier ein bisschen ein Bild, wo das allgemeine Volk sehr, sehr wenig vorkommt. Es gibt gerade mal einen Satz. Übrigens ist das nicht nur der einzige Satz in der Haftara, sondern der einzige Satz in diesem längeren, in dieser längeren Beschreibung des letzten Tempels. Gibt es einen Satz, wo das allgemeine Volk vorkommt? Das ist der Satz Nummer 19. Wo es um die Kleidung der Kohanim geht, die übrigens auch den Eindruck erweckt, dass diese Kohanim jetzt ein bisschen so etwas werden könnten von ihrem Status, was eigentlich vorher der Hohepriester war. Also könnten die jetzt vielleicht irgendwie aufsteigen. Und hier gibt es einen einzigen Satz, wo vorkommt, dass sie in den Hof hinausgehen, wo das Volk auch ist. Das ist die einzige Erwähnung von allgemeinem Volk in diesem Abschnitt. Zuletzt bei der
Indirekt.
Bemerkung, dass wir hier ein bisschen eine Distanz spüren. Das Volk kommt relativ wenig vor und es geht in erster Linie um die Regeln für die Kohanim. Es geht dann am Ende der Haftarah, da kommt tatsächlich jetzt eine berühmte Stelle, wo ich es mit einem Satz eigentlich hätte leicht machen können, habe ich mir aber nicht. Am Ende der Haftarah haben wir dann sehr wohl eine Botschaft für die breitere Bevölkerung, allerdings aus der Perspektive, dass die Kohanim ihre Versorgung bekommen, die bekommen ihre Abgaben. Und da haben wir diesen schönen Satz in Vers Nummer 30. Nein, noch nicht. Ich suche gerade den Satz. Eine Sekunde. Wir haben den schönen Satz, der sich aufs Kalanehmen bezieht. Das ist, wenn beschrieben wird, was die Kohanim alles bekommen. Bereshit kol bikurei kol bechol trumat kol mikol trumatchem la kohanim je, der Anfang eurer Bikurim, eure Erstlingsfrucht und alles das gehört dem Bikurim. Ja, es ist der zweite Teil von Satz Nummer 30. Bereshit arisotochem titnu la kohen lehaniach bracha el betecha. Den Anfang eures Teiges, eures Brotteiges, sollt ihr geben dem Kohen, also Halle abgeben. Lehaniach bracha el betecha. Das ist der Satz, der gerne herangezogen wird für irgendwelche Shiurim in Begleitung von Hallelnehmen, weil hier steht ausdrücklich, dass das Hallelnehmen eine Bracha bringt in euer Haus. Wenn wir diese Abgaben machen, dann bekommen wir davor noch eine Bracha. Aber eigentlich scheint hier der Fokus darauf zu sein, was die Kohanim so bekommen. Und das ist sozusagen ein Nebeneffekt, dass hier noch angemerkt wird, ja, wenn ihr eure Abgaben für die Kohanim gebt, dann habt ihr davon eine Bracha. Oder wir lesen noch ein Stück weiter und werden vielleicht beim letzten Satz eine interessante Beobachtung machen. Der letzte Satz unserer Haftarah, das ist 44,31. Der sagt etwas in Bezug auf die Kohanim, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil wir denken könnten, das wissen wir eben. Da steht, alles, was Trefa ist, von Geflügel oder von Tierfleisch, das Trefa ist, das dürfen die Kohanim nicht essen. Ja, schön auch, das dürfen die Kohanim nicht essen. Aber es gibt hier natürlich jetzt eine naheliegende Frage, die Gemara auch hat, nämlich die Gemara, die ich am Anfang zitiert habe. Ja, Entschuldige, das hätten wir so auch gewusst. Was will dieser Satz hier? Wieso dürfen das die Kohanim hier extra nicht essen? Und das ist die zweite Stelle, wovon der ich gesprochen habe, dass in Masechet Menachot der Rabbi Yochanan sagt, das ist ein schwieriger Satz. Da müssen wir warten auf den Propheten Eliyahu, bis er uns den erklärt. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es jetzt aber eine andere Meinung. Und zwar kommt ein gewisser Rabbiner, ein Amoräer, und sagt, diese Parascha,
ist deshalb für die Kohanim notwendig, weil die Kohanim könnten eine irrtümliche Interpretation haben, dass sie doch Trefa essen dürfen, auch wenn das allgemeine Volk das nicht darf. Warum? Es gibt die Möglichkeit, dass Kohanim Fleisch essen dürfen, das man normalerweise nicht als koscher hätte. Und zwar gab es, wir haben das neulich übrigens in einem Shiur beim Rav Volger gelernt und ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang oder ich weiß nicht mehr welcher Shiur es war, aber es kam neulich vor, dass wenn Geflügel im Tempel als Opfer gebracht wurde, dass es eine eigene Art gab, die nicht der Schächtschnitt ist, wie wir ihn kennen, sondern wo mit einem Griff mit dem Finger, mit dem Daumennagel des Kohens von hinten das Händel geknackt wurde. Das haben wir irgendwann neulich gelernt. Und diese Art, ein Fleisch zu schächten, wäre normalerweise ja nicht koscher, aber für die Kohanim im Tempel war es das schon. Jetzt könnte ein Kohen schlussfolgern, weil er das darf, gelten für ihn vielleicht die anderen Regeln auch nicht bezüglich Trefa. Also muss das extra geklärt werden und betont der Prophet Jeskel das extra, dass die Kohanim das nicht dürfen. Man kann dann wieder die Frage aufwerfen, wenn dem so ist, wieso fällt das dem Jeskel erst jetzt ein? Dann haben wir die Antwort, das Ganze ist eigentlich Halachale Moshe Sinai, aber der Prophet Jeskel betont es an dieser Stelle halt. Und jetzt kann ich fragen, warum? Also erstens ist das die Antwort, die Rabbiner in der Gemara gibt, dass er sagt, die Kohanim könnten eine irrtümliche Schlussfolgerung haben und von der will Jeskel sich ja bewahren. Gut, jetzt frage ich mich aber in diesem Kontext, es wird hier beschrieben eine messianische Endzeit, es wird hier beschrieben der dritte Tempel. Und dann kommen solche Details hinein. Wozu kommen all diese Details hinein? Und das eine, was wir gesehen haben, war, ist, dass Jeskel sehr stark Wert auf die Regeln legt. Uns also sagt, wenn du ein Heiligtum führst, dann hast du gewisse Grenzen, gewisse Regeln zu beachten. Und diese Regeln kannst du dir nicht einfach irgendwie aussuchen, sondern die hat schon der liebe Gott gegeben. Also heilig sein ist nicht nur etwas, wo wir einfach für uns definieren, ja, wir stricken uns unsere Frömmigkeit selbst, sondern wo wir auch darauf achten müssen, was verlangt Gott von uns, wie wir das richtig machen. Das ist etwas, das er sehr betont. Und dann habe ich den Eindruck bei diesem Schlusssatz, bei der Haftarah, wenn wir das so lesen, die Rabbiner, dass wir hier eine Warnung haben, dass diejenigen, die vielleicht in einer Gesellschaft jetzt in einer vielleicht irgendwie besseren, irgendwie vermeintlich fortgeschritteneren Position sind, das sind die Kohanim, die im Tempel dienen, die was besonders Heiliges machen, im Unterschied zum allgemeinen Volk, dass die leicht in Versuchung kommen könnten, zu glauben, sie können sich's richten. Dass die in Versuchung kommen könnten, zu glauben, sie interpretieren sich die Halacha so, wie es für sie bequem ist. Das könnte man ja so auslegen, dass ich das eh darf, was die anderen nicht dürfen. Und wir haben am Schluss der Parasha, am Schluss von Parashat Emor, die ja nicht kurz ist, haben wir einen Abschnitt, der tatsächlich nicht vom Opferdienst handelt, sondern am Schluss von Parashat Emor ist diese Geschichte von jenem Menschen, der Holz sammeln geht an einem Schabbes und dafür dann verurteilt wird. Und im Zuge dieses Abschnittes werden einige Halachot genannt. Und dort steht dann, das ist, glaube ich, der vorletzte Satz der Parascha, jedenfalls ganz am Ende der Parascha schon, steht so ein Satz ausdrücklich, dass gleiches Recht für alle gilt. Für den Ezrach, für den, der jüdisch geboren ist, genauso wie für den Ger, gelten die gleichen Mishpatim. Ein Mishpat für alle. Und ich glaube, dass das hier ein bisschen in der Haftarah ein spiegelbildlicher Satz ist, dass wir am Schluss der Haftarah eine Bemerkung haben. Ja, es gibt natürlich schon einen bestimmten Status von Kohanim oder sonst irgendwelchen Rollen vielleicht, wo jemand besondere Regeln hat, weil die wohl begründet sind. Aber daraus kannst du nicht ableiten, dass du dir sonst das Recht irgendwie hin interpretieren könntest, sondern abgesehen von dem speziellen Status der Kohanim, den sie haben, dass sie die Abgaben bekommen, dass sie im Tempel in ein Heiligtum hinein dürfen, wo das normale Volk gar nicht spazieren gehen kann und so weiter, abgesehen davon haben sie sehr wohl das normale Recht, das für alle gilt, genauso einzuhalten. Und ich würde also den Schlusssatz der Haftara in diese Richtung interpretieren. Und dann ist das ein bisschen ein Hinweis, dass wenn wir auf eine Zeit hinarbeiten wollen, in der alles so heilig ist, dass es auch einen Tempel geben kann, dass wir dann aufpassen, richtige Regeln einzuhalten und dass dann auch alle gemeinsam sich an diese Regeln auch halten wollen und es da nicht selbst interpretierte Extrawürste gibt. Das wäre meine Lesart dieser Stelle. Gut, unsere Zeit ist um. Ich danke euch und diejenigen,